findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox aus einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich freue mich, dass wir in der Lunchbox sind und dass ich heute mit Olaf Käser-Wagner sprechen kann. Hi Olaf, ich freue mich. Du warst ja auch schon mal in der Lunchbox, also Wiederholungstäter. Und wir starten aber trotzdem mit dem altbewährten, nämlich welche drei Hashtags würden dich am ehesten beschreiben? Und ich weiß sofort, was du nimmst, da bin ich mir sicher.
Oh, das ist gut. Hallo zusammen erstmal, liebe Hörer und Hörerinnen. Das freut mich sehr, dass ich Wiederholungstäter sein darf. Und da hätte ich aber gleich die Frage, welche glaubst du sind es?
Sag ich erst, wenn du es so gesagt hast.
Okay, tatsächlich habe ich welche genommen, die zu dem Thema, über das wir uns unterhalten wollen, glaube ich, ganz gut passen und damit zusammenhängen. Ich habe tatsächlich den von LinkedIn mir zugeteilten, aus der LinkedIn-Community zugeteilten Hashtag Fragenpapst genommen, weil das die erste öffentliche Reaktion so in Corona war, die wirklich nochmal gesagt hat, dass Leute wahrgenommen haben, wie ich mit Fragen umgehe. Und das fand ich ganz nett.
Ich meine, sogar und den Begriff hast du von uns gekriegt.
Ja, also ich glaube, der ist in... Ich glaube, das ist in der Lunch and Learn Community gefallen. Ich meine von Saskia sowas. Aber jedenfalls warst du, glaube ich, mit dabei und das war quasi irgendwo so eine Situation, wo das kam und hatte dann plötzlich irgendwo so einen Bezug zu mir, wo ich gesagt habe, ist gut, nehme ich gerne an. Der zweite Hashtag ist etwas länger, der heißt vom Landwirt zum Arzt im Sozialen.
Oh Gott, das musst du kürzen, bitte.
Ja, ich habe sonst manchmal drei Hashtags dafür genommen, weil ich ursprünglich mal Arzt werden wollte und habe aber eine Ausbildung als Landwirt gemacht und zwar ein Jahr konventionell und ein Jahr biologisch dynamisch und ich behaupte, dass die Unterschiede in dem, wie man da aufs Land guckt, eigentlich dazu beigetragen haben, dass ich so Spaß dran habe, mit Menschen aus verschiedenen Perspektiven zu gucken und zu arbeiten und dass ich so als Brückenbauer zwischen verschiedenen Ansichten ganz gut fungieren kann.
Ja, das und Brückenbauer schon als Hashtag gefunden.
Ja, das ist vielleicht dann die kürzere Variante, genau. Und das Dritte, glaube ich, das hast du wahrscheinlich auch erraten, das ist meine Berufsbezeichnung, die ich Götz Werner entlehnt habe. Götz Werner hat mal gesagt, wir brauchen nicht mehr Direktoren, die die Direktive geben, sondern wir brauchen Evokatoren. Und ich habe das als Berufsbezeichnung gewählt für meine Beratertätigkeit und Trainertätigkeit. Und ja, lass das gerne so stehen, was das wohl bedeutet.
Okay, wollen wir dem nochmal ein bisschen auf den Grund gehen? Was heißt denn das für dich? Was verbindest du damit genau?
Ja, ich verbinde damit tatsächlich eine fragende Führungshaltung oder eine fragende Haltung gegenüber Mitmenschen, die aber nicht nur einfach führt mit Fragen, sondern die eigentlich an den Fragen der anderen führt oder durch die Fragen der anderen führt. Also führen mit Fragen, das hört sich immer so banal und einfach an. Sagt man, ist gut, man kann ja einfach nur fragen, was sollen wir nächste Woche anders machen? Oder man kann fragen, was haben wir die Woche falsch gemacht? Das ist ja auch führen mit Fragen. Man kriegt ja auch viel raus. Aber das Evokatorische ist meines Erachtens nach noch ja, ein Ticken drauf, weil es geht eigentlich darum, wenn Menschen kommen zur Führungskraft oder zu mir oder zu wem auch immer. Das ist ähnlich wie im Coaching quasi, dass sie eine Frage haben und dass die Frage eigentlich ein bestimmtes Signal sendet. Und die sendet aus, ich bin jetzt gerade da, ich habe irgendeine vergangene Situation, die habe ich erlebt und ich möchte aber irgendwo hin in die Zukunft. Und wenn man das nicht befragt, was diese Vergangenheit und was diese Zukunft ist, die da auf einen zukommt, dann läuft man Gefahr, dass man auf diese Frage viel zu schnell antwortet und in der Regel die falsche Antwort gibt und damit dem Gegenüber nicht weiterhilft. Und das Spannende ist aber, wenn man das befragt, dass dann das Gegenüber selbstständig eigentlich eine Lösung findet in der Regel, weil es angeregt wird zum Mitdenken, weil es angeregt wird, die eigenen Ideen, die eigenen Kompetenzen, die eigenen Möglichkeiten auszuloten. Und genau das verbinde ich eben mit diesem evokatorischen Führen, weil es eben nicht darum geht, einfach nur gute Fragen zu stellen, sondern es geht darum, gute Rückfragen zu stellen auf Fragen, um, ich sage immer so, diesen Affen zu verhindern. Man kennt dieses Monkey Management, dieses bekannte Buch oder auch der Klammeraffe und der Minutenmanager, glaube ich, heißt es ursprünglich, wo es darum geht, dass wenn eben ein Mitarbeiter mit einer Frage zur Führungskraft kommt und die Führungskraft antwortet, man sagt, das ist so wie so ein Affe, der kriegt dann da Futter von der Führungskraft. Und die Führungskraft muss sich nicht wundern, wenn sozusagen der Affe dann dauernd zur Führungskraft kommt und da gefüttert werden will und der Mitarbeiter nichts mehr tut. Und das wirklich bewusst zu durchdenken und sich gut zu überlegen, was für Rückfragen stelle ich eigentlich, das ist das, was ich unter evokatorischer Führung verstehe.
Danke, weil das sind jetzt sozusagen nochmal zwei Themen, die du hast. Nämlich einmal das über Rückfragen auch zu führen. Und gleichzeitig hast du ja auch Fragen gehabt. Das heißt, du bist ja auch jemand, der ganz viele Fragen stellt. Wie kommt man eigentlich dahin, Fragen zu stellen? Hast du das schon immer gemacht? Ist es irgendwann quasi ausgebrochen bei dir, dass du gesagt hast, ich gebe keine Antworten in der Form so, sondern stell Fragen? Wie kommt man dahin?
Es gibt tatsächlich ein ganz konkretes Ereignis, wo ich eine Methodik kennenlernen durfte, die mich so angesprungen hat, dass ich von einem Tag auf den anderen gesagt habe, das muss ich ausprobieren, das muss ich tun. Jetzt bin ich zwar per se eigentlich jemand, der neugierig ist, der viel gelesen hat und als Kind sich immer so im Zimmer verkroch und mein Bruder mal auf die Frage meiner Mutter, wo ist denn der Olaf, sagte, Olaf kenne ich nicht, weil der quasi immer so in seinem Zimmer war. Also ich habe immer schon viel gelesen und war auch immer schon neugierig und wollte Dinge wissen. Und während meine Geschwister im Keller unten Fahrräder zusammenschraubten, ging ich mal runter, guckte mir das an, wie das geht, habe das verstanden, habe gesagt, ist gut, jetzt weiß ich, wie es geht, kann ich wieder gehen. Aber als ich in dem Kulturunternehmen, in dem ich Geschäftsführer war, angefangen habe, da begegnete mir von Lex Boss oder Alexander Boss eine Methodik, die heißt dynamische Urteilsbildung. Und die ist mir da so kurz skizziert worden von meinem damaligen Chef mit meiner Frage, ihr sagt doch, ihr führt Menschen anders, wie macht ihr das anders? Und dann hat er mir so ein kleines Bild auf die Tafel gemalt und das hat mich eben so angesprungen, dass ich gesagt habe, das muss ich ausprobieren. Und das beinhaltete eigentlich vier Dimensionen. Das beinhaltete einfach die Fakten in der Vergangenheit, die das Problem betrafen und die persönlichen Meinungen und Urteile dazu. Und es beinhaltete auf der anderen Seite für die Zukunft die Frage nach der Vision oder nach dem Ziel und nach dem, was man konkret tun kann. Und diese vier Fragen oder vier Fragebereiche, die habe ich dann später genauer kennengelernt, intensiv geübt und bin damit umgegangen und habe es dann mit der Theorie U von Klaus-Otto Schamer verbunden zu der sogenannten Gesprächslandkarte 8x8. Das ist so das, was ich so als eines von drei Fragegrundmodellen hatte. Und irgendwo kam dann die Freude auf, einfach zu fragen und damit umzugehen und die Feststellung, wenn man das versteht, welche Dynamik hinter Fragen herrscht, dann hat man ganz andere Möglichkeiten. Und meine Neugierde hat mich dann natürlich auch dazu geführt, dass ich nach Büchern gesucht habe. Also wo sind denn Bücher, wo drin steht, wie führt man mit Fragen, was macht man? Und meine Erfahrung bislang, also bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, ich kenne eine Ausnahme wirklich plus Lex Boss im Grunde genommen, Sind alle Bücher und das, was ich so darüber gefunden und gelesen habe, gehen eigentlich dahin, dass einem zwar gesagt wird, ja, mit Fragen kann man führen und dass einem auch gute Fragen dazu vorgelegt werden, aber wie man auf diese Fragen kommt und warum diese Fragen gut sind, das wird eigentlich so gut wie nicht erklärt. Und das kann man nur verstehen, wenn man versteht die Dynamik, die eine Frage hat. Und das ist das, was mich seit 26 Jahren beschäftigt. Also insofern ist das schon ein ganz schönes Alter, dass ich mich damit beschäftige. Und ich habe monatelang, jahrelang habe ich so DIN A4 Tagebücher gehabt. Die habe ich mir immer in diese vier Felder Fakten, Meinung, Vision und Weg eingeteilt. Und wenn ich zum Vortrag war, habe ich damit geschrieben, was sagt ja für Fakten, für Meinung, für Vision, für Wege. Wenn ich mit anderen Leuten im Gespräch war, habe ich geguckt, was redet der, was sagt der da. Und dann habe ich immer sehr präzise herausfinden können, was ist eigentlich die Frage, die den antreibt. Und da waren die Leute immer sehr überrascht. Und das hat mir dann auch diesen Titel Fragenpapst eingebracht. Genau.
Sehr, sehr spannend, weil du ja auch tatsächlich damit ganz viele Dinge anders machst. Wir sind ja sonst per se sehr stark gewohnt, immer Antworten zu geben. Also in allen Bereichen. Auch in der Familie, aber auch in Schule gibt es immer sofort eine Antwort. Im Beruf gibt es sofort eine Antwort. Kannst du irgendwie so Dinge festmachen, wann man das irgendwie auch verlernt hat, Fragen zu stellen? Wenn ich dran denke, so, oder wenn ich mir jetzt Moritz angucke, mit ach, der stellt noch ganz schön viele Fragen. Da gibt es das noch.
Ja,
wann
da gibt's
hört es
das
irgendwann
noch
auf, dass man Fragen stellt und dass wir eher dahin trainiert werden, immer Antworten zu geben, statt zu fragen?
Also ich kann jetzt nicht den Zeitpunkt sagen. Ich glaube einfach, dass tatsächlich Schule durch die Art des Systems wahnsinnig viel dazu beiträgt, weil wir tatsächlich dort so sozialisiert werden, dass wir auf der einen Seite in der Gruppe verschmäht werden abgewertet werden, wenn wir eine in Anführungsstrichen dumme Frage stellen vor der Klasse, auch vom Lehrer oft, der quasi nicht fähig ist oder nicht, also wenn der Lehrer sozusagen nicht merkt, nee, Moment, für diesen Menschen ist das gerade keine dumme Frage, sondern eine wichtige Frage, dann geht echt viel verloren, glaube ich. Das Zweite ist, wir lernen eigentlich ja Fragetypen, Fragegrammatik. Selbst in den Coaching-Ausbildungen lernen wir, was sind systemische Fragen und geschlossene Fragen und Suggestivfragen und so weiter. Und das ist auch nachvollziehbar und das ist auch nicht verkehrt, wenn man das weiß. Aber das hilft einem ja nicht im Gegenüber, im Gespräch mit dem anderen wirklich hinzufühlen, was braucht er jetzt für eine Frage, dass er selber weiterkommt. Und wir lernen eben nichts über die Kraft von Fragen und über die Wirkung von Fragen, sondern wir lernen, du musst das so stellen, damit das und das bei rauskommt. Und das ist aber wie Vokabeln auswendig lernen. Und das ist nicht Fragen lernen, meines Erachtens nach. Und du hast gefragt, wann hört das auf? Ich glaube, eigentlich hört es nicht auf, weil auch die Erwachsenen, wenn man sie dann erinnert, dann merken sie plötzlich, es gibt doch noch ganz viele Fragen, die man hat und die man stellt. Und ein Element aber, was, glaube ich, noch dazu beiträgt, dass wir es verlernen, das ist der Wunsch, dass wir unsere Gedanken verallgemeinern können und dass wir generalisieren können und dass wir das von uns loslösen können. Wir fühlen uns verletzlich, wenn wir zurückgefragt werden, ist immer die Gefahr, dass wir verletzt werden, weil wenn wir eine echte Frage haben und die jemand befragt, dann ist das tatsächlich ein sehr persönlicher Dialog, der einfach braucht, dass man mit Respekt, mit Wertschätzung, mit gegenseitigem sich fördern wollen eigentlich sich begegnet und nicht versucht, dass der eine oder der andere Recht hat. Es geht überhaupt nicht um Recht haben, sondern es geht, Lex Boss hat das genannt, Urteilsbildung. Es geht eigentlich um Urteilsbildung. Es geht darum, dass ich Wahrnehmungen, die ich habe oder hatte, und eben meine persönlichen mein persönliches Denken dazu, dass ich das in ein Gleichgewicht bringe, so dass es eine Richtung haben kann, die für die Zukunft, die ich mir wünsche, passt. Das ist eigentlich das, was da passiert. Und wenn man diese Bewegung nicht wahrnimmt, dann läuft man eben Gefahr, dass man den anderen total überrennt. Und ich habe das selber erleben dürfen, auch in einem Kreis von Menschen, die dieses Fragen geübt haben. Das ist eine lustige Story, weil ich habe damals die Verantwortung für den Parkbereich am Schloss Freudenberg gehabt. Und in Wiesbaden gibt es so ganz blau angemalte Platanenbäume, gab es da. Vor dem Kurhaus, inzwischen sind die alle gefällt und so weiter. Aber das war so eine Kunstaktion und man hat das gemacht und hat den angegriffenen Platanen so blau angemalt. Und ich habe das wunderbar empfunden, dass die Aufmerksamkeit so auf sich gezogen haben. Und ich hatte so eine Frage, wie bringe ich die Aufmerksamkeit in diesem Park, den ich betreut habe, wie bringe ich da mehr Aufmerksamkeit hin? Und kam eben dazu, dass ich dann von diesem blauen Platanen aus Wiesbaden berichtet, die am Ende so ein ähnliches Blau wie das, was bei mir im Hintergrund gerade ist. Und so ein richtiges, das ist das so ein Kobaltblau irgendwie. Und dann stellte mir einer die Frage, du glaubst doch wohl nicht etwa, dass wenn du Bäume blau anmalst, dass du damit einen Organismus im Wald prägst. Und das war so schockierend für mich. Also es hat mir total die Energie geraubt, dass ich diesen Prozess, der vorher ganz intensiv war, wirklich abbrechen musste in dem Moment. Und wirklich sage, so, ich kann gerade nicht. Und ich werde, also ich bin eigentlich sehr friedliebend, aber da war ich echt stinkig, weil ich gerade so das Gefühl hatte, ich bin so kurz vor einer Idee, die ich brauche. Und dann kam der mit so einer banalen Frage rein, weil er seinen Gedanken reinbrachte, weil für ihn war das nicht stimmig. Und wenn man sowas eben entdeckt, wie schmerzhaft das sein kann, dann kann man gut lernen, damit umzugehen, anders Fragen zu stellen.
Lass uns nochmal auf dieses Thema, du hast es gerade einmal kurz angesprochen gehabt, nämlich die Wirkung von Fragen. Kannst du da ein bisschen mal drauf eingehen? Also welche Wirkung kann das überhaupt entfalten, Fragen zu stellen? Und ist es für dich tatsächlich so ein richtig wirkungsvolles Instrument auch?
Naja, schau, du stellst mir gerade eine Frage. Ja?
Aus echtem Interesse.
Ja, aus echtem Interesse. Und jetzt kenne ich dich auf der einen Seite schon ein bisschen und du stellst diese Frage auch als Stellvertreter für die Hörer und Hörerinnen des Podcasts. Ja, so. Und jetzt ist es eben total spannend, weil du gedanklich, innerlich ja was erreichen magst. Und du hast auch eine eigene Idee, was du erreichen magst. Die ist vielleicht noch gar nicht ganz präsent, sondern die ist erstmal nur Neugierde. Was kann der Olaf dazu sagen? Und vielleicht möchte ich was dazu entwickeln. Oder du hast sogar eine eigene Idee, aber dir fehlt noch irgendwie ein Schritt dazu oder eine Formulierung, irgendein Baustein dazu, verstehst du? Also das heißt, das ist ja total unterschiedlich, was du damit vorhast vielleicht. Und es ist auch unterschiedlich, was ich von dir kenne als Fakten und was ich von deinen Meinungen und von dir kenne und was du dann wirklich in ganzer Person ausmachst. Und wenn ich jetzt einfach nur antworte und ich sage einfach, ja, die Wirkung von Fragen, die ist halt so, dass man entweder Menschen damit verletzen kann oder fördern kann oder was weiß nicht, dann hast du eine Antwort. Und dann passiert was ganz Spannendes, dass deine Frage in der Regel erlischt und es taucht entweder eine neue Frage auf oder das Interesse geht weg. Also ganz oft ist das bei Kinderfragen so, wenn man die beantwortet, dann kommen die gleich mit der nächsten Frage. Ja, so. Und wenn man jetzt dieses evokatorische Rückfragen macht und wirklich das nochmal befragt, was ist denn dein Ziel, was du mit dieser Frage nach der Wirkung von Fragen erreichen willst? Was ist für dich das wichtigste Ziel, was du da gerade erreichen willst? Weil du hast vielleicht mehrere.
Ich habe gar kein Ziel tatsächlich, sondern du hattest das angesprochen, dass Fragen Wirkung entfalten. Mhm. Und deswegen interessiert es mich zu wissen, welche Form von Wirkung entfaltet für dich?
Ja, schau, weil das ist genau der Punkt, dass man quasi jetzt merkt, dass wenn du mich was fragst, in mir was passiert und ich mir was vorstelle und in dir was passiert, was du dir weiter vorstellst. Mhm. Und so wie ich dir unterstelle, du hast ein Ziel. Ja, und du sagst, ich habe gerade gar kein Ziel. Du hast das nur gesagt, deswegen wollte ich das mal meinen. Mal gucken. So, dann ist mal gucken ein Ziel. Ne? Was, ne? Und das ist ja auch interessant. Ist ja auch eben gerechtfertigt. Nur ist eben das Problem, wenn wir das nicht ernst nehmen, dass wir dann aneinander vorbeireden. Ja, so. Genau. Und die Wirkung von Fragen letztendlich, wenn ich selber eine Frage habe, dann gibt es, und das kann sich auch unsere Hörer können sich das auch mal überlegen, möchte ich eigentlich wirklich von jeder Frage, die ich habe, dass sie beantwortet wird? Also, oder gibt es Fragen, die nehme ich schon seit einem Jahr oder 2 Jahren oder 3 Jahren mit mir mit und ich sage, ich möchte eigentlich gar nicht, dass die beantwortet werden oder vielleicht schon ein Leben lang mit mir mitnehme? Ja, also. Und dann gibt es dieses Einende von Fragen, so eine wesentliche Wirkung, das finde ich so spannend bei Digital School Story. Wir haben alle die Frage, wie können wir das Bildungssystem irgendwie verbessern? Also das, wir haben alle diese gleiche Frage, aber jeder, der sie stellt von uns, der ist auf einem anderen Antwortweg. Ja, aber dass wir diese Frage gemeinsam haben und dass wir sie formulieren können gemeinsam, das eint uns im Grunde genommen. Ja? Und wir haben auch noch andere Fragen, die uns dazu einen, nämlich, was lernen wir selber dabei? Ja, so. Oder wie geht das genau mit dieser Methodik? Also insofern gibt es dort eine ganze Reihe von verbindenden Fragen, die uns verbinden. Und dann gibt es trennende Fragen, wo man eben sagt, der eine möchte das gerne eher mit Metaverse machen und der fragt sich, wie kann ich das andocken? Und der andere sagt, geht das nicht besser mit Stift und Papier, sage ich jetzt mal so übertrieben. Also wenn man dann in die Details geht, dann merkt man plötzlich, gibt es wieder so trennende Sachen, unterscheidende Sachen. Genau. Aber so im Wesentlichen ist die Frage eigentlich etwas, was uns total verbindet und sie ist gleichzeitig ein Signal, dass ich mich gerade im Hier und Jetzt befinde. Weil wenn ich keine Frage habe, dann sage ich, sage immer, wenn du keine Frage mehr hast, dann kannst du dich eigentlich in die Kiste legen. Aber solange wir Fragen haben, sind wir eigentlich unterwegs auf der Suche. Wir wollen was entwickeln. Wir wollen uns austauschen. Wir suchen Kommunikation. Wir suchen Antworten. Wir suchen Impulse, was man tun kann, was man ausprobieren kann und so weiter. Ja.
Jetzt knüpfe ich sehr bewusst an das Gespräch, das ich ja auch in der letzten Lunchbox-Folge mit Tobias gehabt habe, wo es ja auch um das Thema Zukunft ging und auch Fragen. Und da bist du ja tatsächlich auch mehrfach aufgetaucht, weil du sozusagen mit den Fragen ja auch ganz viel bewegt hast. Also da ist ja ganz viel entstanden über das Thema Fragen, auch mit dir und Tobias. Und ich würde gerne so ein bisschen nochmal eintauchen in: Was ist daraus eigentlich entstanden für dich aus dieser gemeinschaftlichen Initiative, Fragen nochmal anders zu stellen? Hat sich da deine eigene Perspektive zum Fragenstellen auch nochmal verändert?
Ja, hat sich, weil natürlich, wenn man so selber so eine Methodik entwickelt hat, dann läuft man auch Gefahr, dass man in dieser Methodik so ein bisschen festhängt. Und für mich war das Schöne, dadurch, dass ich auf Tobias getroffen bin und der aus seiner ganzen Thematik mit den Zukunftsfragen und den Fragensettings und auf Kopfstellfragen, Kopfstandfragen und was sonst noch alles für Fragen gibt und auch mit dem Fragenfreitag, den er ja dann angestoßen hat und da durchgeführt hat, ist einfach nochmal so klar geworden, dass ich super gut verstehen kann, warum wirkt die eine oder die andere Frage von diesen Fragen in dieser Situation gerade besser oder schlechter, aber auf der anderen Seite viel mehr Gelassenheit entwickeln konnte und sagen konnte, wir sind tatsächlich sehr weit weg davon, wirklich uns zu trauen, Fragen zu stellen. Und es braucht es einfach, dass wir das wieder mehr lernen. Das hat der Lex Boss schon gesagt. Der hat schon gesagt, wir brauchen eine neue Fragekultur. Und ich habe das gerne von ihm aufgenommen, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass wir mit Fragen noch mal ganz anders umgehen müssen. Und Dadurch habe ich aber Mitstreiter gefunden. Als wir damals dieses Barcamp gemacht haben und mit diesen Fragen eingestiegen sind, da war so das Empfinden, dass und auch die Rückmeldung von den Teilnehmern auch auf LinkedIn dann und so weiter in den Kommentaren, dass sie gesagt haben, sie haben sich selten so gut vorbereitet gefühlt auf das, was dann in den Barcamp-Sessions kam, weil sie quasi mit diesen Fragen so intensiv aufgeladen waren. Und wir haben ja jetzt vor kurzem das auch bei Digital School Story angefangen, dass wir mal gesagt haben, wie kann man denn Fragen überhaupt jetzt in so eine Organisation reinbringen? Und das war eben jetzt auch so ein Versuch. Und das habe ich mir auch dann eben überlegt, also wie kann ich das jetzt machen, dass ich die da mehr zum Fragen bringe? Weil wenn man so virtuell zusammenarbeitet und schreiben in Teams oder sonst wie, das machen nicht so viele. Das ist mühsam. Das macht man so alleine am Tisch. Aber in der Teamrunde ist das irgendwie eine coole Session. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an die Teamrunde, als ich oder ob du da von Anfang an dabei warst. Doch, da warst du bei der ersten Runde von Anfang an dabei. Genau. Und was erinnerst du noch besonders?
Tatsächlich, ganz ehrlich, ist es gar nicht einfach, Dinge in Fragen zu formulieren, also weil wir es einfach so sehr geübt und trainiert haben, Antworten zu geben. Ja. Also wir sind immer gerne in diesem Berichten und Erzählen unterwegs, aber nicht sozusagen das mal als Frage aufzuformulieren, was wir da an Erfahrung gesammelt haben oder was uns vielleicht damit auch nochmal weiterbringt, weil das ist tatsächlich das Spannende, dass man oder dass es gelingt, einen anderen Punkt nochmal mit zu öffnen. Und tatsächlich auch durch dieses Rückfragen, das ist ja dann auch was du sozusagen on top gesetzt hast, nämlich nicht nur, dass jeder sozusagen sein Thema als Frage formulieren soll. Liebe Hörer und Hörerinnen, das könnt ihr gerne auch mal testen. Das ist gar nicht so einfach, wenn ihr quasi auf jemanden trefft und wollt ihm eigentlich direkt was erzählen, was ihr alles so Tolles gemacht habt. Und dann sollt ihr das in eine Frage formulieren tatsächlich, statt die Antwort zu geben. Und dann kriegt ihr auch noch eine Rückfrage dazu zurück. Also das setzt tatsächlich nochmal ganz anders Dinge in Bewegung. Und das ist ein ganz spannender Prozess. Denn das erfordert Training wirklich auch. Und das ist auch, glaube ich, das, was man sagen kann, dass das, was, also wir haben quasi diesen Muskel Antwort geben, so stark trainiert. Also das ist so was, was wir perfektioniert haben. Und jetzt gerade sind wir doch ein Stückchen wieder dran, den so neuen Muskel zu trainieren. Und es gibt echt auch Muskelkater, weil das so ungewohnt ist. Und dann ist es einfach was zwickt. Und Ungewohntes ist raus aus der Komfortzone. Das ist was, was mich zumindest auch sehr stark mit begleitet hat an dem ersten Abend mit, oh Gott, wie soll ich das jetzt in eine Frage formulieren? Und ja, auf wobei, einmal ging das dann trotzdem. Und das ist schon was, auf was man sich auch einlassen kann, wenn man will.
Ja, also ich finde es eben spannend, weil wenn wir überlegen, wir machen sonst eine Tagesordnung und erzählen, was für Erfolge oder was für Punkte haben wir, so da dann nennt man so einen Tagesordnungspunkt und dann sagt man ja und dann habe ich da auch noch ein paar Fragen dran. Und weil wenn man tatsächlich ein bisschen nachdenkt, dann ist ja die Frage, wenn ich einen Tagesordnungspunkt hätte, der keine Frage mehr hätte. Also wenn irgendetwas so gelungen und zum Abschluss gekommen ist, dass sie einfach nur sagen, so, das ist jetzt getan, dann reicht ja auch die Information, ist fertig. Aber solange noch ein bisschen ein Funken da drin ist, ja, und was machen wir jetzt mit dem, was wir da gelernt haben? Verstehst du? Also ich meine, DSS ist ja dadurch gekennzeichnet, dass da irgendwelche neuen Themen auf uns zukommen und dann machen wir und probieren was aus und dann, ne, und dann haben wir die Frage daran, wie kriegen wir dieses Thema irgendwie umgesetzt und wie passt das mit der Methodik zusammen und passt das oder passt das nicht und so weiter und so fort. Und dann arbeitet man daran. Und solange man im Prozess ist, ist die Frage auch da und virulent. Und dann ist man vielleicht irgendwann so, dass man sagt, so, das haben wir jetzt fertig, jetzt wissen wir, wie es geht. So funktioniert das, das ist Standard. Und davon brauchen wir gar nichts mehr berichten in den Teamtrainings, weil das ist uninteressant. Also interessant ist ja nur noch etwas, ist eigentlich nur etwas, wo jemand noch eine Frage dran hat, weil dann wird eigentlich etwas geweckt in uns, was wir als Mitgefühl, als Empathie oder als auch Mitmachen wollen bezeichnen können. Ich fand das so spannend, so aus meiner Perspektive in diesen zwei Runden oder drei, vier Runden, die jetzt mit dieser Flying Agenda in Frageform sind, dass Menschen, die neu zu uns gekommen sind, also ehrenamtliche Mitarbeiter, die neu in dieses Team gekommen sind, dass die sofort Beteiligte waren und Mitgeber und sagen, ah, da habe ich eine Idee und da kann ich was machen. Und ich postuliere das so als Hypothese, aber wenn wir bei den normalen Tagesordnungspunkten geblieben wären, dann wäre wahrscheinlich der Rückhalt größer gewesen zu sagen, ich melde mich noch nicht, weil ich habe noch keine Ahnung davon. Aber mit dieser Sache, was hast denn du gerade für eine Frage an deinen Tagesordnungspunkt? Warum ist der wichtig? Aus welcher Herausforderung heraus ist der wichtig? Mit dem öffnet sich tatsächlich ein Feld, dass man plötzlich Lust kriegt, mit anzufassen und mitzumachen. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das noch toppen? Ich denke da schon wieder dran, aber ich muss mal gucken, was mir bis zur nächsten Teamrunde noch einfällt.
Ich sehe schon, aber das ist auch gut so. Denn dieses immer wieder wachrütteln und sich nicht zu gemütlich einrichten ist auch ganz wichtig, damit man auch wach bleibt. Also ich finde das zumindest. Du hast es schon gesagt, das ist auch so ein bisschen wie so ein bisschen Wecken und Lebendigkeit auch nochmal mit ausprobieren. Und ja, das macht schon dann auch Spaß, wenn man sozusagen auch Dinge geschafft hat. Ne? Das ist so, wie darf man sich auch mal auf die Schulter klopfen. Ich habe das Ganze auch in Fragen formuliert, denn das ist eben auch nicht selbstverständlich. Und das sind auch, glaube ich, die kleinen Dinge, die es am Ende auch mit ausmachen, dass wir alle ja reinspringen plötzlich in dieses Becken. Und das ist dann eben auch in den Teammeetings das Spannende, dass jeder springt. Also es ist für uns alle was Neues, das zu machen. Und wir alle trauen uns, das eben auch zu tun. Und ich glaube, das ist auch was, was dann eben auch wieder eine ganz starke Verbundenheit am Ende ausmacht, dass man sich traut zu springen.
Ja. Jetzt, und trotzdem gibt es ja diese Angst davor, Fragen zu stellen. Ne? Also das war ja jetzt der Kniff, den wir gemacht haben, dass weil es gibt zwei Gefahren davor. Das eine ist, wenn jetzt du deine Frage als Tagesordnungspunkt gestellt hast und ich werde einfach nur generell gefragt, frag mal was zurück. Dann gibt es jetzt ja die Möglichkeit, dass ich mir Gedanken darüber mache, oh, was würde ich da antworten, was würde mich persönlich noch mehr dabei interessieren, und ich fange an und frag wirklich mit meinem Ziel, was ich eigentlich habe, zurück und gar nicht mit dem Bewusstsein für das, was du eigentlich brauchst. Und dann laufe ich Gefahr, dass ich den anderen verletze und der plötzlich sagt, warum muss ich mich jetzt rechtfertigen? Ja, dass der quasi das Gefühl kriegt, ich muss mich rechtfertigen, ich muss quasi Dinge gerade rücken, ich muss Argumente bringen, ne? Der hat mich nicht verstanden. So, ne? Und das ist so die eine Gefahr. Und die andere Gefahr ist, dass ich gleichzeitig, wenn ich zurückfrage, dass ich das Gefühl habe, ich oute mich. Ne? Gerade wenn ich was von mir selber dann damit reinlege. Das mache ich dann auch. Das ist auch so. Und dann werde ich selber auch angreifbar. Und das ist das, was wir so gewohnt sind aus Diskussion und Disput, sage ich mal, was im Gespräch aber eben nicht der Fall ist. Im Gespräch begegnet man sich auf Augenhöhe. Da kann das passieren, dass ich was von mir irgendwo dazu stelle. Aber das spielt keine Rolle für die Weiterentwicklung der eigentlichen Frage, die im Raum steht. Und dieses Gespür haben wir nicht, weil wir eben, und da komme ich wieder zurück, weil wir quasi wirklich auch gerade durch die schreienden Medien und so weiter, was an Meinungsmacher auf uns eindrückt, wir werden ja quasi in so Meinungslager gedrückt und, ne, und man hat überhaupt nicht mehr eine Sensibilität, sondern ich habe den Eindruck, die ganze Welt ist in ihren Inhalten, in ihren Meinungsäußerungen viel schriller geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten und ist nicht mehr so sensibel im Umgang miteinander eigentlich. Und dieses wirklich hinhören, was braucht der andere, damit er mit seiner Frage weiterkommt. Und ob ich derjenige bin, der ihm das liefern kann oder nicht, das steht auf einem vollkommen anderen Papier. Ja? Aber was er auf jeden Fall braucht, ist eine Frage, die ihm hilft, seinen Gedankengang ein bisschen runder zu machen. Und da scheuen wir uns, das zu tun, weil die Gefahr groß ist, dass wir die falsche Frage stellen. Ja? Und dann war ja die Idee, Ich gebe einfach 5 Fragen vor. Das war ja auch eine spannende Überlegung. Ich habe quasi diese 5 Fragen vorgegeben und habe dann immer jemanden bestimmt, der dann sich eine von diesen Fragen aussuchen sollte. Also man hat die Frage gehört, die jetzt derjenige eingebracht hat, der seine Tagesordnungsfrage, sage ich mal, eingebracht hat. Und jemand anders sollte dann einfach aus dem Gespür heraus überlegen, welche dieser 5 Fragen, eine von diesen 5 Fragen stelle ich zurück. Und das ist eben eine Frage, die stammt aus dieser Methodik heraus oder ist aus dieser Methodik heraus abgeleitet. Und dann war das Spannende, dass erstens jeder in der Lage war, eine gute Frage von diesen 5 Fragen zu wählen, die auch stimmig war. Also wir haben dieses Gefühl, das gab mir total viel Hoffnung oder gibt mir total viel Hoffnung, weil ich glaube, wir haben das Gespür davon, was wäre eigentlich die richtige Rückfrage. Aber wir sind, weil wir eben Antworten geben gewohnt sind und weil wir nur so systematisches Nachfragen gewohnt sind, sind wir eben wirklich an der Stelle unbeholfen. Und das müssen wir üben. Ja? Und ich weiß nicht, ob der Weg tatsächlich einer ist, dass man sagt, man lernt ein paar Fragen mal auswendig und stellt die dann einfach mal. Oder ob man gleich an das Gefühl anregen soll. Aber das gilt es, glaube ich, weiter zu erforschen. Das ist meine Forschungsfrage, die mich aktuell da drin bewegt. Ne? So, was ist der richtige Weg, um das Fragen zu wecken, wirklich? Ja?
Jetzt wollen wir uns ja so ein bisschen auch dem Thema nochmal annähern, was Tobias und ich ja auch schon mit aufgegriffen haben, nämlich unsere Idee, Zukunft ein Stück weit stärker auch mit zu beleuchten. Und da sind natürlich auch Fragen ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Also sprich, wie lernt man das tatsächlich? Oder wie kann man das lernen? Wie kann man da auch anfangen, sozusagen auch sich Fragen anzunähern? Wenn wir jetzt mal denken, man hat ein Thema, man setzt sich damit auseinander und man denkt dann in die Zukunft, wie könnte das in 5, in 10, in 20, in vielleicht auch 50 Jahren sozusagen auch sein? Wie fängt man an, diese Fragen erstens zu stellen, dann sozusagen sich weiter daran lang zu hangeln und dann eben auch daraus Geschichten zu entwickeln potenziell? Also ich würde gerne mal gucken, was könnten wir da Schüler und Schülerinnen auch nochmal mit an die Hand geben? Was braucht es da für Fragen? Und wie lernt man das, wenn man das vorher nicht gelernt hat?
Ja, das ist... Also mir ging gerade durch den Kopf so, ne, so ganz so ins Blaue gedacht. Die Frage, die du ja gerade gestellt hast, ist so eine klassische Frage, die Tobias auf seinen Zukunftsspaziergängen ja auch immer wieder stellt. Ne? Und wenn man so selber hinfühlt und sagt, ja, wie könnte das in 5 oder in 10 Jahren aussehen, dann ist man eigentlich schon komplett überfordert erstmal. Weil, ne, was ist in 5 Jahren? Weißt du, ne, was politisch sich entwickelt hat, steht dein Haus noch, ne, als Stein auf Stein oder weiß nicht, wo du dann sein wirst. Also das heißt, das ist total schwierig. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass das, was wir so in die Zukunft projizieren wollen, dass das ganz viel mit dem zusammenhängt, was wir in der Vergangenheit erfahren haben. Das heißt, um uns dieser Zukunft zu öffnen und das sozusagen auch kreativ denken zu können, kann manchmal die Hilfestellung sein, ich denke nochmal zurück und sage, was sind eigentlich so Dinge, die ich erfahren habe, wo ich glaube, dass sie in der Zukunft auch noch so stabil sind? Oder was sind Dinge, wo ich glaube, dass sie in der Zukunft eben nicht mehr stabil sind? Ne? Beispielsweise Tobias hat ja auch dieses, auch mit diesem Umkehren gesagt, so, ne, wie, ne, Schuhe im Bett anhaben, habt ihr, glaube ich, drüber gesprochen. Genau. Ne? So, also genau. Ich hatte sofort so dieses zu denken, ja klar, in welchen Ausnahmesituationen bin ich mit Schuhen ins Bett gegangen? Ich bin im Winter über einen Rennsteig gelaufen und da war Frost und da bin ich ohne Schuhe in den Schlafsack gekrochen in einem offenen Unterstand. Und morgens in gefrorene Bergstiefel zu kriechen, ist schon irgendwie ein Erlebnis. Das heißt, sofort assoziiere ich etwas, obwohl die Frage in die Zukunft gerichtet ist, assoziiere ich etwas, was mit meiner Vergangenheit zu tun hat. Und komme dann auf Ausnahmesituationen beim Segeln über den Atlantik im Sturm. Astronauten, weiß ich auch nicht, ob die Schuhe ausziehen, sage ich mal. Also ich kriege sofort Anregungen, wo ich plötzlich merke, ah, das könnte mit in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder sonst was, wird man damit, in welchen Situationen wird man mit Schuhen ins Bett gehen? Das sind sehr menschenferne Umgebungen sozusagen, die sich wieder einbringen. Aber das Spannende ist, dass meine Gedankenbewegung über meine eigene Vergangenheit geht. Und das, was wir, dem müssen wir Zeit geben. Also wir müssen, glaube ich, Zeit geben, dass wir die Dinge so durchdenken können, damit sie so reifen können. Oder wir müssen sie gegenseitig befördern, weil das ist ganz oft so, dass wenn man eine Rückfrage, also wenn man so eine Frage stellt, dass man eben nicht direkt die Antwort auf die Frage kriegt, obwohl man versucht, direkt eine Antwort zu geben. Und auch wir sind ja so im Gespräch, dass wir außenrum erzählen und dass uns Sachen einfallen oder ne, Erinnerungen raufkommen. Das heißt, das Denken, unser Denken ist eben so assoziativ und sich erinnernd und gleichzeitig so kreativ, was nach vorne schaffend. Und insofern, glaube ich, ist es für die Schüler und Schülerinnen und für die Leute, die es begleiten, vor allen Dingen wichtig, dass sie, wenn sie so eine Frage stellen, dass sie auf der einen Seite diese Frage sehr, sehr ernst nehmen und sehr ernst meinen auch. Also wirklich zu sagen, okay, ihr beschäftigt euch mit dem, das weiß nicht was vom Thema, mit dem Thema Geld beispielsweise. Wie könnte das in 5 Jahren aussehen und wie könnte das in 10 Jahren aussehen? Und jetzt ist das Fiese, das sind ja schon 2 Fragen. Also in 5 Jahren und in 10 Jahren, das sind ja schon 2 Fragen im Grunde genommen. Und wenn ich so eine Frage ernst nehme, dann muss ich jeden Teil dieser Frage ernst nehmen. Dann muss ich wirklich auch, wenn dann ein Schüler oder eine Schülerin anfängt, drüber nachzudenken und fängt an zu spinnen, die eigene Geschichte und sagt, mit Geld Taschenführer habe ich, ne? Also dann kommen Erinnerungen, wie viel Taschengeld habe ich gekriegt, dann sage ich, super Idee, Taschengeld, wie war das genau? Und jetzt ist es so, wenn ich dann möglichst genau dahin frage, also wirklich mir klar mache, an welchem Ort war das, wie war das Licht, ne? Wie hat sich die Geldbörse angefühlt oder der erste 5-Euro-Schein oder was auch immer das ist, verstehst du? Also wenn ich ganz konkret dahin frage, dann wecke ich die Kraft, die es braucht, damit ich auch sagen kann, so, und jetzt überlege ich mal in 5 Jahren, also das war jetzt vor 5 Jahren, dass du es erzählt hast, und bis dahin hat sich das jetzt so und so und so entwickelt. Inzwischen ist es Scheckkarte und so weiter und so fort. Wie sieht das jetzt in 5 Jahren aus? Und jetzt habe ich aber etwas geschaffen, dass etwas im Raum steht zwischen uns, auf dem ich was aufbauen kann. Ja. Wenn ich das nicht tue, dann lasse ich eigentlich den anderen alleine mit seinem Gedanken. Und der erlebt nur, ich bin nur an der Antwort interessiert und nicht an ihn. Und das verändert ganz, ganz viel von der Lernsituation, die daraus entsteht oder von der Gesprächssituation, die daraus entsteht. Ja. Und insofern ist es eigentlich ein atmender Prozess, dass man quasi immer wieder in die Vergangenheit und dann wieder in die Zukunft und wieder in die Vergangenheit und in die Zukunft geht. Und die Geschichte, glaube ich, weil du das so fragtest noch, wie kann man da dann Storys draus entwickeln? Ich glaube, die Geschichte entwickelt sich genau daraus, dass man merkt, da gab es so ein Detail, an das man sich erinnert. Und findet man dieses Detail in Zukunft wieder? Oder wie hat sich das verändert? Ja, also, und wenn wir uns nicht trauen, da konkret nachzufragen und Erinnerungen zu sammeln und auch mal zu sagen, wir haben jetzt eine Phase, wo wir einfach mal Ideen sammeln. Und dann gucken wir mal, was uns da ins Netz gegangen ist, so an Gedankensplittern, ja. Und dann kann man daraus eben überlegen, so wie entwickelt sich daraus eine Geschichte, die dann auch erzählbar ist, ne? Genau.
Wie kann es uns denn auch gelingen, tatsächlich, du hast ja vorhin auch den Begriff auch mal gesagt, wir haben Angst, Fragen zu stellen, aber tatsächlich auch durch das Fragen stellen, dass es ein Stück weit die Angst vor der Zukunft nehmen kann.
Die Frage, die uns immer wieder begegnet, ist, was will ich wirklich in meinem Leben? Ja, und diese Frage, die tragen wir, glaube ich, alle mit uns rum und die beantwortet sich immer nur so zu so einem Stück. Und ich glaube, ein großer Teil der Angst ist dann genommen, wenn man sagt, ich weiß, im Hintergrund verbirgt sich eigentlich diese Frage, was willst du eigentlich? Und wir gehen gerade ein Stück zusammen, so bildlich gesagt, verstehst du so als Sache. Ich glaube, die Angst kann auch nehmen, ihr habt das angesprochen, der Tobi hatte ja als Hashtag dieses Machhalt im Grunde genommen und ich würde dem auch das Fraghalt tatsächlich, was er auch so sagte, würde ich auch voll unterstützen, zu sagen, mach es mal einfach zu fragen. Also Wir haben das mal angeregt und die Isabel hat das ja auch mit ihrer Klasse mal gemacht, dass sie mal gesagt hat, sie machen mal eine Viertelstunde, dass sie nur Fragen stellen dürfen, die Schüler. Und nur weiterfragen und nicht antworten. Und hatten irgendwie eine Frage, wo ist der Schüler XY? Und dann kam irgendjemand mit einer Antwort und sagt, nein, stopp, du kannst weiter fragen, aber nicht antworten. Also ich glaube, solche spielerischen Sachen, um das zu üben, ist tatsächlich etwas, was einfach da die Angst vornimmt und was wirklich sagt, das passiert. Jetzt muss man sich klar machen, Angst. Ich sage immer, Angst ist das, was, wenn die Idee, die man hat, die Zukunft, die Vision, die man hat, wenn die zu groß ist für den Schritt, den man gehen kann, dann entsteht dieses körperliche Gefühl der Enge, ne? Oder also, ne, wo man, und andersrum genauso, wenn die Schritte, die man macht, zu groß sind für die Idee, dann entsteht das auch. Das sind zwei entgegengesetzte Gefühle, aber eigentlich stimmt das Verhältnis von dem, was ich als Idee verfolge, mit dem, was ich als Möglichkeit habe. Das stimmt nicht. Und wenn eben die Idee so groß ist und der Schritt zu klein ist, dann muss ich eben gucken, kann ich dann 2, 3 Schritte mehr machen und die schon mal ins Auge fassen, wirklich ganz konkret. Und wenn es andersrum ist, dann muss ich eben gucken, wie kann ich die Schritte kleiner machen. Ja, so. Weil es macht jedem Angst, wenn ich sage, okay, meine Idee ist, wir wollen, was weiß ich nicht, in 3 Monaten alle Schulen Deutschlands erreicht haben. Das ist zu groß, ne? Das stimmt nicht mit der Realität überein, sozusagen. Dann bricht man das eben runter und guckt eben, okay, was heißt erreicht? Gut, alle Schulen könnten zwar einen Brief gekriegt haben oder ein Anschreiben oder eine Mail, aber es heißt nicht, dass in allen Schulen Resonanz ist. Und dass man sich das so bewusst macht und das runterbricht, das heißt es auch für die Fragen. Wenn ich Fragen lernen will, dann kann ich mit großen Fragen anfangen und dann kann ich mal hinspüren, ist die gerade zu groß oder nicht? Und dann kann ich mich daran tasten und kann sagen, vielleicht muss sie ein bisschen kleiner sein, die Frage. Ja, so. Und was noch ganz wichtig ist, meines Erachtens nach, fällt mir gerade ein, ist, dass man wirklich eine Atmosphäre schafft, in der man wirklich erstmal wartet, bis der andere fertig ist mit seiner Antwort oder Weiterfrage. Ja, und nicht gleich unterbricht und das eigene wieder weiterbringt, sondern dass man wirklich sagt, wenn ich dann so eine Frage stelle, die fällt auf den Boden, die entwickelt dann erst so die Kraft und man merkt es ja den Leuten an, dass sie denken. Ja. Und warum soll ich jetzt schon was fragen, wenn jemand noch denkt? Dann warte ich erstmal. Und das fällt uns auch ganz oft schwer. Mhm. Ja.
Mhm. Du weißt ja, mich treibt noch ein Thema beim Fragen sehr, sehr stark immer um. Wann kippt das sozusagen? Wann nutzen Menschen das Thema Fragen auch, um nicht Antworten geben zu müssen? Wie kann man auch eine Balance schaffen zwischen Fragen geben und Antwort geben? Also, dass das eine das andere nicht konterkariert.
Also, wenn die Frage, die ich selber habe und die ich gestellt habe und die befragt wird, wenn die gut ist und echt meine Frage ist, dann signalisiere ich normalerweise irgendwann, du pass mal auf, ich weiß gerade, wie es weitergeht, ich brauche gerade keine weiteren Fragen. Das ist so eine Grunderfahrung, dass Menschen, denen geholfen wurde dabei, dass die dann quasi wirklich auch sagen, danke, reicht, brauche keine weiteren Fragen. Das, was ich zu tun habe. Wenn jemand zurückfragt, nur um des Fragens willen, dann verfolgt er nicht das Ziel, dich mit deiner Frage weiterzubringen, sondern er möchte sich positionieren durch, ich kann toll fragen. Und das ist ein anderes Ziel, was da im Raum steht. Und das merkt man.
Kannst du da vielleicht mal so ein paar Hinweise geben, wie merkt man da? Vielleicht haben das viele Menschen noch nicht bemerkt. Woran lässt sich das merken?
Ich hatte gerade einfach an ein Beispiel gedacht im Erfahrungsfeld Bauernhof, wo wir diese Methodik auch so mit anwenden. Und da kam zu einem Modul ein Bauer zurück, der auch Schweine hatte, aber wo der Landwirtschaftsbetreuer von der Kammer, der Schweinespezialist ist, eine internationale Exkursion mit begleitet hatte. Und die kamen eigentlich wegen der Rinder mit auf diesen Hof zu den Bauern. Und weil der aber ja Schweinespezialist war, der vom Landwirtschaftsamt, hat er natürlich den auch zu den Schweinen gefragt und wollte halt wissen, wie sind denn jetzt die Kennzahlen, ne? Die tägliche Zunahme und so weiter und welche Lebendgeburtsrate und so weiter und so fort. So klassische KPIs in der Schweinehaltung, die man halt so fragt. Und er sagte selber, das war irgendwie doof, weil die waren ja wegen meiner Kühe da. Ja, so. Und das ist so ein Bild, was sich so mir so eingebrannt hat. Und ich habe ihn gefragt, was wollte der eigentlich damit erreichen? Was wollte der mit seinen Fragen erreichen? Und dann sagte der wie aus der Pistole, der wollte sich einfach nur profilieren als Schweinespezialist. Sag ich, genau. Und das ist doof, auf so eine Frage dann ehrlich zu antworten zu müssen, ist wirklich blöd, aber auch da hilft es, zurückzufragen. Du hättest ihn zurückfragen können, was schätzt du denn, wie meine Werte sind, dann hätte er sich auch profilieren können. Ja, also dann kann der andere sich profilieren und sagt vielleicht die Zahlen und dann kann ich ja oder nein sagen und ob stimmt oder nicht, ist vollkommen egal. Hauptsache ist, das Gespräch ist weg. Aber also das fiel mir sofort so als Beispiel ein. Ne? So. Aber generell ist es so, wenn du eben merkst, jemand fragt und du merkst ja, ob er Interesse hat wirklich an dem, was du denkst, ja, oder an dem, was der andere da, also der Dritte oder wo, egal bei welchem Gespräch du das beobachtest, du kriegst mit, ob das Interesse von demjenigen, der ursprünglich seine Frage, seine Herausforderung in den Raum gestellt hat, ob das eigentlich bedient wird oder nicht. Du merkst plötzlich, ob dem das hilft oder nicht. Und wenn es dem nicht hilft, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass derjenige, der seine Frage da reingestellt hat, dass der ein Eigeninteresse hat, was er verfolgt. Und dann kann man das ansprechen, dann kann man im Grunde genommen hingehen und sagen, du, ich habe gerade das Gefühl, dich interessiert das und das, aber lass uns doch nochmal zurückkehren und fragen, ob das dem gerade weiterhilft. Und dann ist in der Regel der andere total dankbar, sagt, hilft mir nicht weiter. Ja, so. Also ich glaube, wir haben auch alle dieses Gespür dafür. Nur wir sind so gedanklich mit der Suche nach Antworten beschäftigt und schnell eine Antwort und so weiter, dass wir dieses Gespür so unterdrücken. Und ich glaube, wenn wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen dafür, dann wird dieses Gespür viel leichter wahrnehmbar. Ja, gerade auch, also wir haben jetzt dieses Kartenspiel entwickelt, um in der Berufsfindung mit zu unterstützen. Und da haben wir den Jugendlichen die Empfehlung gegeben in der Spielregel, wenn derjenige eine Frage gestellt hat, die er einfach nur vorlesen muss, die das Thema betreffen, und dann eine Antwort kriegt, dass er in sich reinspüren soll, reicht mir das? Oder möchte ich noch mehr wissen? Also bin ich schon zufrieden mit der Antwort? Und das ist genau dieser Aspekt, wo wir quasi darum ringen, wieder ein Gespür dafür zu bekommen, bin ich eigentlich wirklich im Dialog mit dem anderen. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Lehrer und Lehrerinnen in der Schule da oft eben ein Problem haben, weil sie diese Zeit nicht haben, sondern weil sie eben Stoff vermitteln müssen und deswegen nicht die Zeit haben, diesen Resonanzraum zu schaffen, den es braucht. Ja. Jetzt bei DSS, glaube ich, gibt es da durchaus andere Möglichkeiten, weil man eben wirklich dadurch, dass man Lernbegleiter ist, mit dem eigenen Interesse, wie lernt eigentlich die Kleingruppe, da ganz tatsächlich auch mit einer echten Neugierde reingehen kann und dann wirklich gucken kann, boah, was holen die da raus aus sich? Und das ist eben Interesse an den Schülern und Schülerinnen, sodass man quasi nicht mehr das Lernziel in den Vordergrund stellt, sondern die Entwicklung des einzelnen Menschen, der dann da ist, ne? Und im Dialog ist.
Und dann eben auch die Entwicklung der Gruppe da auch mit sieht, ja. Die ja auch nochmal mit einer Rolle spielt. Also, und das finde ich, ist so ein bisschen das Faszinierende an dem Ganzen, weil das Hand in Hand geht. Also die Entwicklung Individualität, also ich hatte jetzt gerade mit jemandem gesprochen, auch wo es darum geht, dass wir bei dem ganzen Thema Individualität, also jeder, der sozusagen immer daraus blickt, was passiert eigentlich mit mir und wie kann ich mich entwickeln, dass man viel stärker das Miteinander braucht, um das Individuelle entwickeln zu können. Das ist ja was tatsächlich draußen eher anders gesehen oder gelebt wird. Also zumindest nimmt man immer wahr, da steht irgendwie nur noch derjenige oder diejenige im Fokus. Man hat aber wenig dieses Drumherum. Was brauche ich eigentlich in der Gemeinschaft, um mich da auch wirklich gut entwickeln zu können? Und wenn man den Aspekt aber sozusagen, also diesen Gedanken anders hat, nämlich dass das Individuelle nur sich entwickeln kann durch das Miteinander und wie man sozusagen vielleicht das Miteinander in einer Verbindung oder in einer Verbundenheit auch schafft, dann entsteht da draußen ein ganz anderer Reflex auch, ja, ne, der sich daraus ableiten lässt. Und dann sieht man, dass wie Individualität heute mit dem Miteinander eigentlich gekoppelt ist, nämlich sehr viel stärker, als das vielleicht vorher noch der Fall war. Also wie wir vorher haben wir eher geguckt, wie entwickelt sich so eine Gruppe, da war der Individuelle nicht so im Fokus. Jetzt haben wir sehr stark immer das individuelle Bedürfnis. Und jetzt sehen wir aber, dass alleine ich in diesen ganzen Kontexten, die wir heute haben, gar nicht mehr wirken kann alleine, sondern er kann viel, viel besser wirken im Miteinander, in dem sozusagen kollaboriert, aber auch partizipiert wird von dem, was an Erfahrungen und an Wissen da ist. Und das ist, finde ich, ein ganz, das finde ich eine der größten Erkenntnisse, dass sozusagen mehr Individualität ein stärkeres Miteinander braucht, um eigentlich die Wirkung heute entfalten zu können. Und das ist auch ein ganz großes Thema nachher, wie geht man damit um und wie geht es sozusagen auch mit in Fragen über und damit eben auch das echte Interesse an dem Gegenüber und damit auch an der Entwicklung und damit natürlich auch in der persönlichen Entwicklung, aber eben auch in der des Teams.
Ja, zwei Sachen gehen mir dazu durch den Kopf. Das eine ist, wir kennen alle die Situation, dass wir, also wenn wir im stillen Kämmerlein sitzen und denken, was kann ich jetzt für mich tun, dann rennen wir ziemlich schnell vor die Wand. So, sondern wir brauchen irgendwie unsere Umwelt dafür, ob da jetzt Menschen drin sind oder ob das ein Naturspaziergang ist oder was weiß ich nicht, was auch immer, das kann sehr unterschiedlich sein. Aber das ist so das eine. Und dann gibt es die Situation, dass man mit anderen im Gespräch ist und plötzlich steht eine Idee im Raum und keiner ist derjenige, der sagen kann, ich habe sie gehabt. Also man unterhält sich und plötzlich ist die zwischen uns. Und der Begriff Interesse bedeutet ja dazwischen sein, ja, so. Und diese Momente, dass zwischen uns eine Idee entsteht, wo man sagt, ja, wir waren da im Gespräch und da kam diese Idee, und dann war das so. Also mit Tobias diese Idee, lass uns mal Fragen stellen, das war einfach nach einer Zeit so im Raum, dass man sagen kann, ja, die war da dann, ne, also wir brachten beide dieses Interesse an Fragen mit, aber diese Idee zu haben, in diesem Barcamp-Vorbereitung zu sagen, komm, wir wollen erstmal Fragen stellen an die Leute, das war dann plötzlich da. Und das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass man merkt, diese Resonanz braucht es im Gespräch, damit wirklich Neues auch kommt. Ja, also, und mir kam gerade die Idee, der Götz Werner hat mal gesagt, wirtschaften, also Götz Werner ist ja Gründer von DM Drogeriemarkt und deswegen sehr bekannter für die Hörerinnen und Hörer, die ihn nicht erleben durften, sehr spannender Mensch. Und der hat immer mal gesagt, wirtschaften ist füreinander leisten. Ne? Also wir gehen jeder unserem Berufsfeld nach, aber du musst jetzt nicht mehr aufs Feld gehen und Getreide anbauen, damit du Brot backen kannst, sondern das macht jemand anders, der kriegt Geld dafür. Und jemand bringt das in den Laden, der kriegt Geld dafür, jemand verpackt das, der kriegt Geld dafür und so weiter. Und wirtschaften ist füreinander leisten. Und ich glaube, dieses Lernen ist eigentlich auch ein Miteinanderdenken sozusagen. Ja, also in dem Sinne, ein füreinander leisten, in dem Sinne, dass ich sage, wenn ich jetzt nur für mich denke, was lerne ich jetzt daraus, was kann ich jetzt damit machen und so weiter, dann ist das zwar nachvollziehbar, dass ich das tue, aber das wird meinen Lernerfolg überhaupt nicht so weit bringen, wie wenn ich eine Wahrnehmung dafür entwickle, was können wir daraus lernen, was kannst du daraus lernen, dass wir uns gerade austauschen. Ja, so. Und ich glaube, das gilt es einfach immer wieder sich klar zu machen und zu hinterfragen, zu sagen, in welcher Haltung bin ich da? Und in der Schule ist das ja noch verdrehter, wenn man dem Vorurteil Glauben schenken soll. Ich kenne zum Glück viele Lehrer, die das nicht so tun, aber wenn man dem Vorurteil Glauben schenken soll, dann ist ja der Lehrer derjenige, der sagt, das Kind muss das und das lernen und denken, ne? Und dass die Schule das sozusagen vorgibt. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Kinder lernen wollen, wenn man sie und auch schnell lernen, wenn man sie an ihren Fragen packt und nicht, wenn man ihnen Fragen vorgibt dafür. Also ein Arbeitsblatt, was Fragen vorgibt nach dem Motto, das musst du fragen, damit du dein Berufsfeld verstehst, wie viel Geld verdient man da und so weiter und so fort. Das ist zwar schön und gut, aber eigentlich muss man herausfinden, mit welcher Frage geht eigentlich jemand in ein Berufsfeld um das, warum hat das Interesse daran? Also, und es kann sein, dass es ein Vorbild ist, oder es kann sein, dass das in der Nähe liegt, oder es kann sein, also das ist total unterschiedlich. Und wenn ich darauf nicht eingehe, dann verhindere ich eigentlich, dass ich überhaupt die Verbindung kriege zwischen dem, was den Menschen interessiert, was er aus sich heraussetzt und was ihm von der Welt entgegenkommt durch andere Menschen im Gespräch oder durch die Situation, in der er da ist. Ja. Mhm. Und natürlich braucht es dann auch immer die Menschen, und das ist dann aber auch so, wenn man so merkt, meine Frage, ich komme damit ein Stück weiter, dann merkt man, ich muss aber jetzt was dafür tun. Also das ist tatsächlich ein Impuls, dass man ins Tun gehen muss. Und weil wirklich nur der Gedanke, das wäre reine Philosophie, wenn es das Aufschreiben ist, ist es auch schon ein Tun für jemand anders sozusagen. Aber eigentlich haben die meisten Fragen, die wir uns stellen und die uns so antreiben, die haben das Bedürfnis, dass in der Welt was getan werden muss damit, dass man quasi irgendwo anpacken muss und wieder eine Erfahrung machen muss. Und insofern ergibt sich dieses Gleichgewicht. Und wenn aber jemand das missbraucht und sagt, ich stelle einfach nur Fragen um der Fragen willen, dann ist auch klar, dass das ins Tote läuft. Ja? So, und das muss man frühzeitig stoppen, meines Erachtens nach. Ja?
Ja, und deswegen dürfen wir, glaube ich, alle sehr gespannt sein, was wir lernen und was auch die Schüler und Schülerinnen lernen jetzt in dem Versuch, sich tatsächlich auf die Zukunft auch mal einzulassen. Ja. Und was das dann eben auch tatsächlich darüber hinaus für Wirkung entfalten kann. Also wir bleiben gespannt, wir werden dann auch mal untersuchen, welche Fragen vielleicht da auch ausschlaggebend waren, um tatsächlich danach Geschichten auch zu erzählen. Und liebe Hörer und Hörerinnen, ich glaube, ihr dürft gespannt sein, was da rauskommt. Und ich möchte heute den Podcast vielleicht mit was anderem schließen mit dir, nämlich, was würdest du denn uns für Fragen für die Zukunft nochmal mitgeben, über die wir auch ein bisschen nachdenken dürfen?
Bei DSS meinst du jetzt?
Nö, allgemein.
Generell. Gute Frage. Ich würde tatsächlich diese Fragen weiter bewegen. Wo traue ich mich zu fragen und warum? Und welche Frage hat mich schon mal richtig ins Tun gebracht?
Sehr coole Fragen. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, wir dürfen gespannt sein, was wir vielleicht auch für Kommentare unter dem Podcast kriegen, was da weitergesponnen wird, damit auch da weiter Fragen entstehen. Vielen Dank für deine Impulse heute.
Ja, danke dir, Nina, für die Einladung.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst, oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.